Ja, Ehre sei Gott in der Höhe, der uns seinen Frieden bringt. Wunderbar. Das passt gut zum heutigen zweiten Advent. Advent bedeutet ja Ankunft, der Herr kommt wieder, um der Welt Frieden zu bringen. Ja, die Adventszeit ist ja so eine Zeit, würde ich mal auch sagen, der Überraschungen. Man überrascht sich jeden Tag mit dem Adventskalender. Manche haben vielleicht einen, manche nicht. Ich habe einen, meine Frau auch, bedingt durch unseren Sohn, dem ist das wichtig. Dann überrascht man sich zum Beispiel beim heutigen Nikolaustag. Ja, für uns war die Nacht heute um 6.30 Uhr vorbei. Unser Sohn ist aufgewacht, oh, Nikolaustag, und hat seine Sachen gesucht. Also Überraschungen gehören einfach so zum Advent dazu. Dann macht man sich auf die Suche durch Geschäfte, geht shoppen und sucht die richtige Überraschung für Heiligabend, auch wenn dieses Jahr durch Corona das ein bisschen ruhiger alles ausfällt. Zeit der Überraschungen. Jetzt wissen wir bestimmt alle, Überraschungen, die können gelingen, können aber auch nicht gelingen, ne? Können auch nach hinten losgehen unter Umständen. Und das ist unser Thema auch heute, diese Doppelbedeutung vom Wort schöne Überraschung. Es kann eine schöne Überraschung sein, aber auch in Anführungszeichen eine schöne Überraschung, die eben nicht so schön ist. Und das ist das Thema der heutigen Predigt dann auch. Schöne Überraschung. Der Text ist Matthäus 24, 44 bis 51. Hier sehe ich gerade, habe ich noch Markus vom letzten Mal drin, tut mir leid. Der Text ist Matthäus 24, 44 bis 51. Matthäus 24, 44 bis 51. Schöne Überraschung. Heute am zweiten Advent. Und ich hoffe, dass wir hinterher auch sehen, dass das mit Jesus eine schöne Überraschung sein kann. Eine unglaublich schöne. Und so steigen wir heute einfach mal ein in den Text. Hier direkt jetzt die Präsentation will nicht. Okay, dann klicke ich einfach mal manuell. Ah ja, genau. Hier heißt es, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Zeit kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Erster Vers unseres Textes. Also hier spricht Jesus davon, dass er als der Menschensohn wiederkommen wird. Und hier wird schon deutlich, dass die Sache mit Advent ausgehend von der Bibel eben zwei Sichtweisen oder zwei Perspektiven hat. Wir feiern Advent und Weihnachten ja stark in der Rückschau auf die Zeit, wo Jesus kam, als Baby in der Krippe. Das hat viel mit Romantik zu tun, so ein bisschen Nostalgie, und das ist auch in Ordnung. Aber da gibt es auch noch einen zweiten Aspekt. Jesus wird wiederkommen. Wir sind tatsächlich im Advent. Er hat versprochen, ein zweites Mal wiederzukommen, und das ist der Fokus von unserem Text. Es geht uns heute darum, das erste und zweite Kommen so ein bisschen ins Verhältnis zueinander zu setzen. Und hier sagt Jesus, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr es nicht erwartet. Also er wird überraschend kommen. Das passt ja zu unserem heutigen Thema Überraschung. Er kommt überraschend zum zweiten Mal in unsere Welt, zu einer Zeit, wo es nicht erwartet wird. Und jetzt ist ihm wichtig, dass seine Jünger verstehen, was das für sie an Konsequenz haben muss und haben kann. Und deswegen benutzt Jesus jetzt in den folgenden Versen ein Bild, um deutlich zu machen, was er meint. Und hier gehen wir zuerst mal dann durch diesen Text hier von dem Bild. Das ist der erste Vers von dem Bild, das ist Vers 45. Dort schreibt er, wer von euch ist nun der treue und kluge Diener, dem sein Herr den Auftrag gegeben hat, die übrige Dienerschaft zu beaufsichtigen und jedem pünktlich seine Tagesration auszuteilen? Also er benutzt ein Bild, und das Ganze ist auch noch eine Frage. Also er benutzt das Bild von einem größeren Haushalt, von einem Gutshof oder einfach einer größeren Sache, die eben einen Diener hat, der wieder für die übrige Dienerschaft zuständig ist, wie so eine Art Verwalter. Und da gibt's einen Herr, der eben diesem gesagt hat, er soll sich um alles kümmern und das ist eben sein Auftrag, dass er offenbar, solange der Herr weg ist, die Sache im Griff hat. So, und jetzt redet Jesus ja hier mit seinen Jüngern. Also er identifiziert sich hier selber mit dem Herrn, der einen Auftrag weitergibt an die Diener, die dann wieder denn auf andere achten sollen und andere entsprechend diesem Auftrag behandeln sollen und für sie da sein sollen. Also hier hat er jetzt die Jünger im Blick, jeden Einzelnen, und er gibt den Jüngern dann auch ja am Ende vom Evangelium einen Auftrag. Es ist der Auftrag, in die ganze Welt zu gehen und an seiner Stelle seine Botschaft zu verbreiten und wieder andere zu Jüngern zu machen. Und dann spricht er hier ja noch von einer Tagesration, also dass die Leute immer täglich bekommen, was sie zum Leben brauchen. Und das ist auch ein Bild, das er schon weiter vorne im Evangelium mal gebraucht hat, in Matthäus 4, Kapitel 4 dann. Da sagt er, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das von Gottes Mund ausgeht. Also er versteht die Botschaft Gottes als lebensnotwendig. Und er benutzt hier aber das Bild, das für uns jetzt zunächst mal ein bisschen schwierig ist. Die Jünger haben das verstanden. Er benutzt das Bild, um den Jüngern zu zeigen, welche Verantwortung sie an dieser Stelle haben für diesen Auftrag. Er sieht sie, er, der Herr, in der Verpflichtung, diesen Auftrag als gute Diener auszuführen. Das ist das Erste, was er hier ihnen beibringen möchte. Wir haben den Auftrag ja dann auch am Ende vom Evangelium, das habe ich gerade schon erzählt. Ich lese ihn hier mal vor. Da sagt Jesus, darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Das ist der Auftrag. Das ist die Nahrung, die Ration, die sie weitergeben sollen, tagtäglich, permanent, bis Jesus wiederkommt. Das ist das Wort Gottes. Und das sollen sie tun als treue Diener, die vom Herrn eingesetzt wurden, hier an seiner Stelle zu wirken. Er geht dann im nächsten Vers, in den Versen 46 und 47, dann weiter in diesem Bild und macht dann noch deutlicher, was das für Konsequenzen haben wird, wenn ein Diener treu ist und diesen Auftrag wirklich ausführt. Da sagt er dann, ein solcher Diener darf sich freuen, wenn der Herr zurückkehrt und ihn bei seiner Arbeit findet. Ich versichere euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für alle seine Güter übertragen. Also Jesus sagt, wenn ich dann wiederkomme, zurückkomme, werde ich euch befördern, wird euch eine Belohnung geben. Genauso wie das ein Hausherr macht, der weg war und wenn er zurückkommt, merkt, die Leute haben ihre Verantwortung wahrgenommen, haben ihren Auftrag ausgeführt. Für die Jünger ist also klar, was jetzt für sie dran ist, was ihr Auftrag ist in dieser Adventszeit. In der Zeit, bevor er kommt, in der Zeit vor Weihnachten, hier in der Zeit vor dem wahren Weihnachten, wenn er zum zweiten Mal wieder kommt. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich, bevor ich Theologie studierte und Pastor wurde, Werkzeugmechaniker gelernt habe. Und während der Ausbildung zog dann auch die Werkstatt in einen anderen Bereich des Firmengeländes um. Wir waren dort eigentlich gut untergebracht, das war alles in Ordnung, wir hatten tolle Werkstatträume und wir waren aber auch auf der Ebene der Chefetage. Also, wenn der Chef zum Fenster rausgeguckt hat, konnte er bei uns zum Fenster reingucken. War zwar ein bisschen weiter weg, ne? Also er musste vielleicht genau gucken, aber man konnte schon da sehen, wer da rumläuft und was so getan wird. Und jetzt ist es ja so, dass in einer Lehrwerkstatt manchmal der Meister auch nicht da ist. Und da kann man dann, wenn man will, kreativ sein. Moment, ich muss hier mal das Fenster zumachen, es wird ein bisschen laut draußen. So, jetzt ist ruhiger. Also man kann in der Lehrwerkstatt durchaus auch kreativ sein, kreative Sachen tun, wenn die Ausbilder mal gerade nicht da sind. Ja, also da kann man auf tolle Ideen und kann auch mal ein bisschen Blödsinn machen. Und irgendwann hatten wir mal wieder so eine kreative Zeit, kreative Stunde. Und urplötzlich rannte dann einer der Ausbildungsmeister rein und machte alle rund. Also gab dem mal eine richtige Abfuhr, einen Einlauf oder hat ihn den Kopf gewaschen, wie auch immer man das nennt. Ich kam glücklicherweise gut weg, weil ich in einem sehr komplizierten Drehteil war und am Arbeiten war. Also als der Chef so reingelinst hat, hat er mich bei der Arbeit überrascht. Aber die anderen, als sie so ein bisschen kreativ waren. Und da gab's dann ziemlich Ärger. Das hatte richtige Konsequenzen. Da gab's null Toleranz bei der Werkstattordnung. Das war unheimlich streng in dieser Firma, in der ich gelernt habe. Ich kam glücklicherweise besser weg. Ich sagte besser, weil ich bekam auch den Kopf gewaschen, weil wir waren damals schon im vierten Ausbildungsjahr und der Meister hätte von uns erwartet, dass wir für Ordnung und Disziplin sorgen. Aber ich wollte jetzt halt auch keine Spaßbremse sein, wenn die schon mal ein bisschen kreativ sind und ihren Spaß haben, ne? Ja. Aber es hatte für mich nicht so ernste Konsequenzen, denn ich wurde bei der Arbeit überrascht. Und das ist genau das, um was es hier geht in unserem Text. Jesus möchte, dass wenn er wiederkommt, und das wird ja überraschend sein, dann möchte er die Seinen bei der Arbeit überraschen. Er möchte sie bei dem antreffen, was er ihnen zugewiesen hat. Er möchte, wenn er kommt, sehen, dass sie treu an seinem Auftrag waren. Das ist dann eine schöne Überraschung. Denn dann warten eine Belohnung und es wartet das ewige Leben. Schöne Überraschung. Und das ist die erste Botschaft dann auch für uns heute, morgen hier am zweiten Advent, die schöne Überraschung. Sie wird auf uns warten, wenn wir treu sind und Jesus, wenn er wiederkommt, uns dabei antrifft, dass wir mit seinem Auftrag beschäftigt sind. Advent, Vorbereitung auf sein Kommen. Der Auftrag besteht darin, dass die Menschen vorbereitet sind, indem sie zu ihm gehören und mit ihm leben wie die Jünger damals. Darum gab er ihnen ja den Auftrag, andere zu Jüngern zu machen. Schöne Überraschung, schöne Überraschung. Advent und überhaupt jetzt das Kommen Jesu hatte in der Bibel damals bei seinem ersten Kommen auch schon viel mit Überraschung zu tun. Das sieht man zum Beispiel hier im Lukas 2. Die Verse 8 und 9, das sind Hirten auf dem Feld und dann kommt ein Engel, der Engel des Herrn. Und dann heißt es, in jener Gegend waren Hirten auf dem freien Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der Nacht. Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Also sie waren draußen im Feld, es war stockdunkel, sie haben auf ihre Schafe aufgepasst und plötzlich standen sie im Licht. Plötzlich standen sie im Fokus, sehr überraschend, und sie bekamen Angst. Wenn man so plötzlich im Fokus steht, so im Rampenlicht, es kann ja schon peinlich werden, je nachdem, was man gerade macht, ne? Hier wurde es offenbar nicht peinlich, aber sie fürchteten sich. Plötzlich war es hell, plötzlich war dieser Engel da und kündigte die Geburt Jesu an. Und auch wenn Jesus jetzt zum zweiten Mal wiederkommt, dann wird er als Gott und König kommen, wird das überraschend sein. Das sagt er selber hier im Matthäusevangelium in Kapitel 24. Dort sagt er, denn der Menschensohn wird für alle sichtbar kommen, wie ein Blitz, der von Osten nach Westen so durch den Himmel zuckt. Also das wird unglaublich schnell, plötzlich, unvorhergesehen passieren. Enorm überraschend. Und wenn wir dann, wir, die wir zu ihm gehören, als solche erkennbar sind für ihn und er uns bei der Arbeit überrascht, bei der Umsetzung seines Auftrages, wird das eine schöne Überraschung sein. Dann beginnt Ewigkeit, das ewige Leben, und wir bekommen sogar eine Belohnung, sagt er, weil wir treu waren. Und das ist jetzt die Frage an uns, ausgehend von diesem Text: Bist du, sind wir im Advent? Also sind wir tatsächlich in der Adventszeit? Das würde bedeuten, dass wir vorbereitet sind oder uns vorbereiten auf sein Kommen, auf sein wahres Kommen, auf sein zweites Kommen als Gott und König. Lasst uns diese Adventszeit jetzt also nicht nur in der Rückschau, in der Romantik, wie es damals war, das Kind in der Krippe und die ganzen Dinge erleben, sondern lasst uns beide Aspekte zusammenfügen, um zu verstehen, sein erstes Kommen hatte das Ziel, uns für sein zweites Kommen vorzubereiten. Nutzt diese Adventszeit, um neu zu klären, wie es da bei dir aussieht. Frag dich, bin ich vorbereitet? Gehöre ich zu ihm? Bin ich Jünger, Jüngerin? Lebe ich mit ihm in der Nachfolge? Und bin ich mit dem beschäftigt, was er als Auftrag gegeben hat? Natürlich sehen wir das nicht rund um die Uhr, wir müssen ja arbeiten, Schule, Studium, aber spielt der Auftrag eine Rolle? Für uns persönlich, für uns als Gemeinden und Kirchen. Werden wir, wenn er wiederkommt, bei der Arbeit überrascht und wird es dadurch eine schöne Überraschung sein? Das ist die Frage ausgehend hier von diesem Text. Dass das erste Kommen Jesu eine größere Bedeutung hatte, das zeigt auch schon die Weihnachtsgeschichte in den Evangelien. Zum Beispiel auch hier im Matthäusevangelium, so in Kapitel 2, in Vers 1. Da geht es um die sogenannten heiligen drei Könige, so werden sie ja in der christlichen Tradition genannt. Wenn ihr die Texte mal lest, also die Verse vorher, nachher, werdet ihr merken, da steht nichts von drei, nichts von Königen und auch nichts von Heiligen. Es sind Magioi, steht dort, also es sind Astrologen aus dem Osten, aus Babylon. Und sie sind diesem Sternbild gefolgt, das die Geburt Jesu ankündigte. Und als sie ihn dann fanden, in dem Ort, wo er geboren war, da überbrachten sie ihm Geschenke. Und das wird hier beschrieben in diesem Vers. Hier heißt es: Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm zu Boden und ehrten es als König. Interessant, ne? Sie ehrten es nicht als Baby, sondern als König. Er ist der wahre König über Israel und über die Welt. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold, das ist ein typisches Geschenk für Könige. Dann brachten sie ihm aber auch Weihrauch. Weihrauch wurde damals im Tempel verwendet für die Opfer. Das hat etwas Religiöses, etwas Rituelles. Und damit wird angedeutet, dass Jesus eben auch unser Priester ist. Unser oberster Priester, der für uns wieder Verbindung herstellen soll zu Gott. Das wird hier beschrieben, zum Beispiel im Hebräerbrief. Dort heißt es in Kapitel 9, Vers 24: Christus ging nicht in ein Allerheiligstes, das Menschen errichtet haben und das doch nur eine unvollkommene Nachbildung des wirklichen Allerheiligsten ist. Er ging in den Himmel selbst, und von jetzt an ständig in der Gegenwart Gottes zu verweilen und bei ihm für uns einzutreten. Jesus ist also unser Fürsprecher bei Gott. Er ist unser Priester, unser oberster Priester. Er steht für dich und mich vor Gott, wenn wir zu ihm gehören. Er kehrte ja zurück in den Himmel, um diesen Priesterdienst auszuüben. Darum dieser Weihrauch. Vorher, bevor er zurückkehrte in den Himmel, hat er sich aber im Kreuz geopfert. Er hat sich opfern lassen für unsere Schuld, um zwischen uns und Gott Versöhnung zu schaffen. Auch das haben wir im Hebräerbrief, in Kapitel 9, auch hier in den Versen 25 und 26. Da heißt es, doch Christus ist nicht in den Himmel gegangen, um sich immer wieder selbst zu opfern. Nein, jetzt am Ende der Zeiten ist er erschienen, um ein für allemal die Sünde der Welt dadurch vorzuschaffen, dass er sich selbst zum Opfer brachte. Jesus ist also kein Priester, der ein Opfer darbringt im Heiligtum, im Tempel, dann wieder rausgeht, sondern er hat sich selbst aufgeopfert am Kreuz und dann kehrte er zurück ins wahre Heiligtum im Himmel und dort tritt er für Gott, vor Gott für uns ein, rund um die Uhr. Und auch die Sache mit dem Opfer wird schon angekündigt in den Geschenken, in den Überraschungen, die unsere Astrologen aus dem Osten hier der Mutter Jesu und somit auch Jesus selbst als Geschenk bringen. Das haben wir dann hier im letzten Wort oder im letzten Begriff von unserem Vers hier. Ganz unten in der letzten Zeile steht da, sie brachten Gold, Weihrauch und dann heißt es Myrrhe. Mit Myrrhe wurden auch Verstorbene eingerieben und balsamiert. Und tatsächlich wird im Johannesevangelium Kapitel 19 dann beschrieben, dass Jesus nach seinem Tod am Kreuz mit Myrrhe, unter anderem mit Myrrhe, einbalsamiert und dann in die Grabkammer gelegt wurde. Also in dem Geschenk unserer Astrologen hier aus dem Osten wird deutlich, was Jesus ist und was er tun wird. Er kam, um Versöhnung zu schaffen, Verbindung herzustellen zwischen uns und Gott als Mensch, für uns Menschen. Er kam, um uns vorzubereiten auf sein zweites Kommen als Gott und König. Bist du vorbereitet auf dieses zweite Kommen? Vorbereitet auf das Reich Gottes, auf das wahre Weihnachten? Ausgehend davon ist Advent das ganze Jahr. Wir sind permanent in der Adventszeit. Wir sind permanent in der Zeit vor dem wahren Weihnachten. Darum ist es gut, wenn wir jetzt diese Adventszeit, die wir so traditionell am Ende des Jahres haben, nutzen, um uns wieder neu auszurichten, unser gesamtes Leben auszurichten auf diesen Moment, dass es eine schöne Überraschung wird. Versucht also diese Advents- und Weihnachtszeit nicht nur in der Rückschau zu verbringen, sondern auch in der Vorausschau. Versucht beides zu sehen, das gesamte Spektrum. Sonst kann sein, werden wir unangenehm überrascht, weil wir dann nur noch in der Vergangenheit leben. Menschen, die nur noch in der Vergangenheit leben, sind einfach nicht mehr im Jetzt, nicht mehr in der Realität und schon gar nicht mehr in der Zukunft. Lasst uns in dem Sinn realistisches Advents- und Weihnachtsfest haben. Eine schöne Überraschung. Und dann für die, die jetzt schon zu Jesus gehören, die da schon unterwegs sind, gilt natürlich die Frage, wenn er kommt, erwischt er dich bei der Arbeit? Das gilt auch für uns als Gemeinde. Erwischt er uns dabei, dass wir mit seinem Auftrag beschäftigt sind oder mit irgendeinem anderen Kokolores? Nur darauf wird Jesus ankommen. Und dann gibt es diese Belohnung. Er sagt, diejenigen wird er dann über alles einsetzen. Und wie weit das gehen kann, das sehen wir dann im Korintherbrief. Da kriegt man so einen kleinen Einblick. Da schreibt der Apostel Paulus an die Christen in Korinth, wisst ihr nicht, dass wir sogar über Engel zu Gericht sitzen werden? Und da spricht Paulus jetzt nicht zu irgendwelchen Spezialfrommen oder den Jüngern Jesu, also den Aposteln, sondern zur Gemeinde allgemein. Jesus wird uns tatsächlich über alles setzen. Er wird uns enorme Verantwortung übertragen, wenn wir uns im Jetzt und Hier als treu erweisen. Treue Diener, treue Verwalter. Schöne Überraschung. Schöne Überraschung. Ja, er geht dann weiter im Bild, das wir haben, das nicht so ganz leicht zu deuten war, ne? Jesus und seine Jünger haben das schneller verstanden, für uns ist das jetzt immer so ein bisschen fremd, aber er benutzt jetzt weiterhin dieses Bild vom Diener und vom Haushalt. Und so schreibt er dann hier, Wenn er, also gemeint ist der Diener Jesu, aber ein schlechter Mensch ist und sich sagt, sobald kommt mein Herr nicht zurück und anfängt, die unterstellten Diener zu schlagen und mit Säufern Gelage zu halten, dann wird sein Herr an einem Tag und zu einer Stunde zurückkehren, wenn der Diener überhaupt nicht damit rechnet. Und das ist ja so, es wird überraschend sein. Und das ist dann halt eine schlechte Überraschung. Was ist dann die schöne Überraschung, in Anführungszeichen? Und die wird sehr, sehr negativ ausfallen. Das haben wir dann hier im nächsten Vers, in Vers 51, da sagt Jesus, er wird diesen Diener in Stücke hauen und dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen ihre Strafe verbüßen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Er benutzt hier das Wort scheinheilig. Und das ist auch tatsächlich so. Diese Leute tun so, als würden sie im Auftrag Jesu handeln und behaupten das auch, aber in Wahrheit machen sie ihr eigenes Ding, stellen ihre eigene Herrschaft auf, verfolgen ihre eigene Ziele, hier im Text sogar eine geradezu eine Schreckensherrschaft, die auf Druck und auf Gewalt und alles Mögliche aufbaut. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn ich zurückkomme und ich überrasche euch dann dabei, wie ihr euer eigenes Ding macht, dann werdet ihr ein gewaltiges Problem haben. Denn dann werden sie nicht bei der Arbeit überrascht, sondern wenn sie ihre eigenen Touren drehen. Und das hat immer negative Konsequenzen. Ich bekam das mal erzählt, als ich noch bei der Autobahnmeisterei in Rottweil arbeitete. Ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Also direkt nach der Schule wusste ich nicht so genau, was ich machen soll. Eigentlich wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Und so habe ich ein halbes Jahr bei der Autobahnmeisterei Rottweil gearbeitet. Es war eigentlich eine sehr gute und prägende Zeit. Habe dort viele nette Menschen und Kollegen kennengelernt. Der Arbeitsalltag war da in der Regel so, man ist morgens hingegangen, klar, und dann hat man eine Besprechung. Da sagte der Chef, wer was wohin geht und tut. Dann hat man sich ein Fahrzeug genommen und ist mit den 2, 3 Mann oder auch mehr Mann, die dafür eingeteilt waren, an Ort und Stelle gefahren und hat halt dort seine Arbeit erledigt. Ab und zu gab es dann auch Funkverkehr. Das Auto vom Chef war zum Beispiel Rottweil 0, wenn ich mich noch richtig erinnere. Rottweil 0, ja. Ich glaube ja, Rottweil 0, das war sein Auto. Und wenn er dann ein anderes Auto gerufen hat, hat er eben gesagt, Rottweil so und so für Rottweil 0 kommen. Also wenn wir jetzt mit dem Auto Rottweil 10 unterwegs waren, hat der Chef gerufen, Rottweil 10 für Rottweil 0 kommen. Jo. Und dann haben wir natürlich geantwortet und sagten, Rottweil 0 hört. Und einmal war auch so ein Funkverkehr und dann sagten die anderen eben auch, Rottweil so und so hört, ja was gibt's denn? Und dann fragte der Chef, wo sind Sie denn gerade und was machen Sie gerade, wie läuft's bei Ihnen? Und dann funken die zurück und sagen, ja, wir sind gerade da und da und das geht ganz gut. Wir kommen vorwärts, aber ist viel Arbeit, aber es geht schon. Dann antwortete der Chef über Funk und sagte, lügen Sie mich doch nicht an, ich parke hinter Ihnen. Ja, dann sind die auf dem Parkplatz gefahren gewesen oder irgendwo in ein Waldstück, um ein Nickerchen zu machen. Und der Chef konnte unbemerkt hinter ihnen parken, manche Fahrzeuge haben ja so eine Plane drauf, dann sieht man nicht, was hinten läuft, und hat die mal angefunkt, was sie so tun. Und sie taten nichts. Das hatte Konsequenzen. Das war so elend peinlich. Und das hatte ein Nachspiel. Der Chef hat sie erwischt, wie sie ihre eigene Tour gemacht haben, oder eben keine Tour, sondern irgendwo ein Nickerchen. Wir können uns vorstellen, dass das nicht ohne Konsequenzen bleibt. Und bei Jesus ist es genauso. Wenn er kommt und er sagt seinen Jüngern, und ich ertappe euch dabei, wie ihr euer eigenes Ding macht, aber nicht meinen Auftrag verfolgt, dann werdet ihr ganz schlecht wegkommen. Er sagt hier, er, der Herr, da meint er sich ja selber, wird diesen Diener in Stücke hauen, sagt er hier. Dorthin bringen lassen, wo die Scheinheiligen eine Strafe verbüßen. Jammern und Zähne klappern wird er sein. Es wird dieser andere Ort sein, der auch ewig ist. Also Jesus wird hier gegenüber seinem Bodenpersonal ziemlich klar und deutlich. Und das ist die zweite Botschaft für uns heute, die schöne Überraschung, in Anführungszeichen, die schöne Überraschung. Ziemlich peinlich, wenn man nicht bei der Arbeit, beim Auftrag überrascht ist. Jetzt kommt uns das vielleicht krass vor, denkt, boah, was ist Jesus und also kann man doch nicht so eng sehen und und. Also ich habe da auch mit mir gerungen, dachte, boah, also das ist ja knallhart. Aber dann habe ich versucht, mich einfach mal in die Lage Jesu zu versetzen, ne, weil das als Mensch eben geht. Ja. Jesus hat alles aufgegeben, wurde vom Allmächtigen zum Baby. Er war kaum geboren, da mussten seine Eltern mit ihm flüchten. Sie waren politisch Verfolgte, weil ein König dieser Welt, König Herodes, damals König über Judäa, Jesus umbringen lassen wollte. Er sah in Jesus einen Rivalen. Vorher war Jesus der Allmächtige, der Sohn Gottes und jetzt schutzloses Baby. Dann hat er alles Mögliche ertragen, lässt sich am Schluss sogar ans Kreuz schlagen. Jesus hat sich vollkommen aufgeopfert, seinen Auftrag bis in den Tod und darüber hinaus wahrgenommen, weil er davon getrieben war, uns wieder in Einklang zu bringen mit Gott, dem Vater, um uns das ewige Leben zu schenken. Und jetzt stellen wir uns mal vor, er beobachtet da jetzt vom Himmel, wie Leute, die behaupten, zu ihm zu gehören und in seinem Auftrag zu handeln, letztlich ihr eigenes Ding machen. Alles, wofür er sich aufgeopfert hat, für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Ich glaube, etwas Brutaleres kann man nicht erleben. Darum wird es an dieser Stelle auch keine Toleranz bei Jesus geben. Er kam, um uns vorzubereiten auf sein zweites Kommen, auf das wahre Weihnachten. Wir sind im Advent. Jetzt ist das natürlich hier in dem Bild sehr klar, also was die da treiben, die anderen schlagen und unterdrücken, das ist ja krass, geht ja gar nicht. Das kann zum Teil auch sehr, sehr fromm aussehen und auch da wird Jesus dann deutlich. Das haben wir dann im Matthäusevangelium wieder, auch hier in Vers 22 und 23. Dort sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden so viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündet, in deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, sagt Jesus hier, ich habe euch nie gekannt, ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. Da fragt man sich, wo ist denn das Problem jetzt? Die haben doch enorm viel gemacht. Was ist denn dann Gottes Wille überhaupt? Ist ja eine berechtigte Frage. Und das hat er geklärt, auch im Matthäusevangelium, hier in Kapitel 16, Vers 24. Dort heißt es, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Jesus hat ja sein Kreuz auf sich genommen. Alles, was er war, hat er aufgegeben. Vom Allmächtigen zum Baby, vom Erschaffer des Lebens zu dem, der getötet wird am Kreuz. Das hat Jesus alles auf sich genommen, um uns zu erlösen. Er hat seine Identität hingegeben. Und genau darum geht es ihm. Es geht darum, dass auch wir unsere alte Identität, unser altes Leben hinter uns lassen, denn es ist vergänglich. Und Jesus folgen, in die Nachfolge treten und so jetzt schon im Hier und Jetzt dieser Zeit ein neues Leben mit ihm beginnen. Wenn er dann wiederkommt, wird es ein Übergang sein in die Ewigkeit. Und wenn wir vorher unser Leben hier beenden, werden wir an diesem Zeitpunkt mitgenommen werden in die Ewigkeit. Thessalonicher Brief wird beschrieben, wenn Jesus wiederkommt, werden auch die, die zu ihm gehören, aus den Gräbern auferstehen. Und das wird schnell geschehen. Eine unglaubliche, gewaltige Überraschung. Eigentlich kann man es Überraschung gar nicht mehr nennen. Das Gewaltigste, was diese Weltgeschichte jemals sehen wird. Und darum hat er zu seinen Jüngern immer gesagt, folge mir nach. Gib dein altes Leben auf. Er sagt das dann ja auch sehr deutlich im nächsten Vers, in Vers 25. Er sagt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Also wer sein altes Leben, seine alte Identität, der wird sie verlieren. Wir nehmen nichts in diese Welt mit. Wir nehmen nichts mit. Entschuldigung, wir haben auch nichts mitgebracht. Wir werden alles verlieren. Aber er sagt, wer sein Leben um meinetwillen verliert, weil er jetzt in die Nachfolge tritt, der wird das Leben gewinnen, der wird das ewige Leben gewinnen. Darum die Anweisung von Jesus, folge mir nach. Und das hat er alles schon längst selbst durchlebt und mitgemacht. Jesus möchte also nicht, dass wir gläubige oder christliche Menschen werden und ab und zu mal was Christliches tun und versuchen, irgendwelche christlichen Taten zu tun. Nein. Er möchte, dass wir eine andere Identität bekommen. Er möchte nicht, dass wir Christliches in unser Leben integrieren, sondern dass wir uns in ihn integrieren, ihm nachfolgen, andere Menschen werden, einen anderen Lebensstil bekommen und dadurch auch ganz automatisch anders handeln. Und da sind dann auch die christlichen Taten da. Wir werden dann stark Gottes Geboten entsprechen. Das wird hier beschrieben dann auch im ersten Johannesbrief. Da heißt es, wer Gott zum Vater hat, sündigt nicht fortwährend, permanent. Das geht gar nicht mehr, weil das Erbgut, heißt hier, Erbgut seines Vaters in ihm wirkt. Ein solcher Mensch kann gar nicht permanent fortwährend sündigen, weil er von Gott stammt. Es geht hier um eine neue Identität, neues Erbgut, eine neue DNA. Das wird breit bezeugt im Neuen Testament, dass er uns durch den Geist Gottes zu anderen Menschen machen möchte. Andere Art zu denken, andere Art der Wahrnehmung, andere Art des Empfindens und dadurch auch andere Art des Entscheidens und andere Zielsetzungen dadurch. Es geht darum, auf diesen Ebenen immer mehr eins mit Gott zu werden. Und dann müssen wir nicht angestrengt, oh, jetzt muss ich mal was Christliches tun oder mal wieder einen Gottesdienst oder das tun, sondern es wird ganz automatisch zu uns dazu kommen, weil wir es sind, weil es unsere Identität ist. Und das war der Grund, warum er denen gerade sagte, sorry, ich habe euch nie gekannt und die haben enormes Christliches getan. Aber es geht Jesus eben zuerst um Beziehung. Uns retten nicht unsere Taten. Wir werden niemals durch unsere Taten so viel Gutes tun können, dass wir dann irgendwie gerettet sind. Ja? Die 10 Gebote machen deutlich, dass Gott schon unsere Gedanken sieht. Er sagt, du sollst nicht begehren. Also das können wir vergessen. Uns rettet nur die Beziehung zu ihm, dass er am Ende, wenn er kommt, sagt, Vater, ich kenne den, ich kenne sie, sie gehören zu mir. Lebensstil, Jüngerschaft, Nachfolge. Das war die Botschaft, die er von Anfang an hatte. Dann sind andere Ziele, andere Wünsche da. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Ich habe das selber sehr stark erlebt. Mein Gott war früher eigentlich der Sport. Ich war im Leistungssport in der Bundesliga. Ich habe unheimlich viel trainiert, 3-4 Mal die Woche, Sonntagmorgen war Laufen und. Und als das mit Jesus dann mit mir kam, hat das immer so mehr an mir gezerrt und das wurde mir immer weniger wichtig. Ich hätte das von mir aus nie aufgeben können. Ja? Frag mal meine Frau oder Leute, die mich damals kannten. Das war mein Lifestyle. Aber es wurde mir immer unwichtiger. Und irgendwann konnte ich das lassen, als hätte ich es nie getan und ging dann zum Theologiestudium. Und interessanterweise habe ich in der Zeit, wo klar war, ich steige aus, die meisten Erfolge gehabt. Sich auf Jesus einzulassen, hat Konsequenzen, hat Nebenwirkungen. Das alte Leben geht verloren. Aber es ist nicht bei allen gleich. Er hätte auch sein können, er hätte mich da im Leistungssport gelassen. Hätte einen anderen Plan gehabt. Das ist individuell, aber das Prinzip ist immer dasselbe. Versuch nicht, irgendwelche christlichen Sachen zu tun und in dein Leben zu integrieren. Das würde ich überfordern. Sondern integriere dich in Jesus. Sage ihm, hier bin ich. Nimm mich, ich folge dir nach. Es geht um Identifikation. Auch was sein Opfer angeht. Sein Opfer am Kreuz. Und das klingt ja schon an in den Geschenken unserer Gelehrten aus dem Morgenland. Haben wir gerade gesehen. Damals war es so, dass wenn jemand ein Opfer darbringen wollte, dann musste der dem Opfertier die Hand auf den Kopf legen. Und manche sagen auch, die haben dann, wenn es das Tier Hörner hatte, an den Hörnern gepackt und die Stirn mit der eigenen Stirn, die Stirn des Tieres berührt. Ja? Also es musste eine Identifikation stattfinden, sonst war das Opfer nicht gültig. Der Mensch sprach dadurch ein Bekenntnis aus und sagte, eigentlich müsste ich hier mein Ende finden. Ja, es sind meine Sünden, Identifikation. Aber das Tier geht an meiner Stelle diesen Weg. Es nimmt meinen Platz ein. Dasselbe gilt für Jesus. Er wird als unser Opferlamm beschrieben. Und das nur zu wissen, wird dich nicht retten. Es braucht mehr, es braucht das Herz, es braucht Identifikation. Es braucht in dem Sinn die Berührung und somit dein Bekenntnis. Er hat meinen Platz eingenommen. Dazu wurde er Mensch. Das ist viel mehr als ab und zu mal ein bisschen was Christliches zu tun. Und das ist viel mehr als das nur im Kopf zu wissen. Es geht um Identifikation. Jesus hat sich vollkommen mit uns identifiziert. In den Tod und darüber hinaus. Damit wir, wenn er wiederkommt, eine schöne Überraschung erleben. Nimm das mit in diese Adventszeit und gewinn dadurch hoffentlich eine neue Perspektive. Eine Perspektive bis in die Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit. Schöne Überraschung. Schöne Überraschung.